Hallo und guten Morgen auf Mallorca oder nach Mallorca auf die Insel zu meinem Kollegen Herbert Malten zum Mallorca Talk mit dem Thema Immobilienkauf. Wird es ein Albtraum oder ein Traum? Viele Hörer haben schon Folge 1 und Folge 2 dazu gehört und heute sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Heute stehen wir nämlich beim Notar oder wir sitzen beim Notar. Guten Morgen, lieber Herbert.
Guten Morgen, liebe Elvira. Das so eine morgendliche Begrüßung, die lobe ich mir ja dann. Ja, wenn die Woche immer so anfängt, alles schön. Ja, auch von Mallorca aus einen ganz, ganz lieben Gruß nach draußen, wo auch immer die Hörer sich gerade befinden. Wir haben ein ganz, ganz heißes Wochenende oder eines der heißesten Wochenende hinter uns mit einem ganz kleinen Wermutstropfen. Das ist natürlich gedanklich immer nicht ganz so schön. Gestern war die Insel sehr diesig, aber das hatte einen nicht so schönen Hintergrund, weil auf dem Festland brennt es. Wenn das Mittelmeer diesig ist, aufgrund eines Brandes oder mehrerer Brände, dann weiß man, dass das nicht ein kleines Feuer ist, sondern schon eine sehr große Auswirkungen hat, gerade für die Menschen da auf dem Festland. Aber nichtsdestotrotz, heute Morgen sind wir im Podcast mit dir, liebe Elvira, und ich freue mich drauf.
Ich auch. Lieber Herbert, wir haben in Teil 1 und Teil 2 rausgearbeitet, sage ich jetzt mal so, klingt so streng, dass es einen Makler braucht, dass es einen Anwalt braucht, was für Dokumente benötigt werden. Wer das interessiert, der hört einfach nochmal rein in Folge 1 und 2. Und jetzt sind wir da in unserem Fortkommen beim Kauf der Immobilie beim Notar. Heute geht's oder soll's um den Notar gehen. Wo steigen wir da jetzt ein?
Ich würde gerne vielleicht nochmal so den kleinen oder doch großen Unterschied zu Deutschland, weil wir haben ja sehr viele deutsche Hörer hier, beziehungsweise du hast sehr viele deutsche Hörer, wir sehr viele deutsche Käufer. Oft wird das Thema Notar so ein bisschen mit Deutschland verglichen, ja. Und wir haben schon einen sehr gravierenden Unterschied, dass wir oder in Deutschland, sage ich mal, der Notar auch für die Rechtssicherheit mitverantwortlich ist. Hier sieht das ein bisschen anders aus. Das hatten wir ja schon im ersten und zweiten Teil kurz angerissen. Das ist hier für uns. Ich sage immer für uns, ganz klar, kann nicht für alle Makler sprechen, aber es sollte für alle sein. Ganz wichtig, der Anwalt ist. Dass der Anwalt mit in den Prozess einbezogen wird und er auch die entsprechenden Prüfungen vornimmt, die wir ja besprochen haben, gerade im zweiten Teil. Und dann natürlich auch den gesamten Kaufprozess bis hin zum Notar begleitet. Das ist vielleicht der ganz, ganz große Unterschied, dass ich hier nochmals für uns, für mich unabdingbar einen Anwalt konsultiere. Und wir reden hier in der Spitze von circa 1% des Kaufpreises für eine absolute Rechtssicherheit. Und das sollte jedem Käufer das auch wert sein. Das ist vielleicht der große Unterschied, wo gerade sich Käufer ein bisschen dran gewöhnen müssen, dass ich hier noch ein paar Nebenkosten habe, die ich so direkt in Deutschland vielleicht nicht habe. Ja, Deutschland weiß ich ja, dass man immer sagt, so rund plus minus 10% habe ich an Nebenkosten. Und das Gleiche gilt hier auf der Insel auch. Die Zusammensetzung ist nur ein bisschen anders. Ja, aber ansonsten ist die generelle Höhe, da tut sich nicht allzu viel.
Also fasse ich nochmal zusammen. Die Nebenkosten belaufen sich hier, dass man das einplant, auch bei 10% mit Anwalt, Notar, Honorar und so weiter, Grundbucheintragung. Das würde in Mallorca das Gleiche bedeuten. Was wir hier nicht haben, wir brauchen nicht zwingend oder zwingend braucht ihr es auch nicht, aber es wird stark empfohlen, einen Anwalt oder auch eine Anwältin.
Ja, natürlich.
Und und das ist das, dieser Rat, dieser Tipp, den du gibst und den seriöse Makler auf Mallorca auch geben. Dann frage ich jetzt, schreibt der Anwalt auch den Kaufvertragsentwurf? Oder Nein. Wer macht das?
Nein, das macht der Notar. Ja, das macht das Notariat. In der Regel fordert man den an. Es gibt viele Notare, die tun sich da schwer, den vorher rauszugeben, weil er in der Regel, ich sag mal, dem Optionsvertrag, wo wir ja drüber gesprochen haben, in Gänze dann auch ähnelt, beziehungsweise die Inhalte des Optionsvertrags sind auch im Vertrag beim Notar geregelt. Aber natürlich, wir fordern den grundsätzlich an, immer ein paar Tage vorher, damit Käufer und Verkäufer den vorher schon mal sehen. Ja, wobei wir, wenn wir jetzt schon mal beim Notar sind, es noch ein Stück weit anders machen. Es kommt immer darauf an, mit welchem Anwalt man jetzt zusammenarbeitet. Aber wenn ich jetzt mal so den Haus- und Hofanwalt aus geistiger Auge hole, der macht es grundsätzlich so, dass er die Leute halbe, dreiviertel Stunde vorher einbestellt. Ja, wir sind ja immer dabei. Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Wir sind als Makler immer dabei. Und dann geht der Anwalt mit beiden Parteien nochmal den Kaufvertrag durch, falls nochmal die ein oder andere Frage kommt, damit es dann beim eigentlichen finalen Akt relativ schnell geht. Ja.
Und also hat der Anwalt die Prüfung, führt er durch? Ja, also er macht speziell, also in Deutschland ist es auch so, der Notar macht den Kaufvertragsentwurf, dann guckt den jeder an, der Käufer, der Verkäufer, der Makler guckt selbstverständlich auch mit rein. Und hier hätten wir nun nochmal die Sicherheit des Anwaltes, der den Kaufvertrag prüft, mit Eigentümer und Käufer durchspricht und letztendlich Ergänzungen, Änderungen, Wünsche berücksichtigt. Das ist so richtig.
Genau. Es kann sogar in der Spitze sein, dass beide Parteien einen Anwalt beauftragen. Ja, das ist auch keine Seltenheit, dass Käufer- und Verkäuferseite, es ist in der Regel so, dass der Käufer hier den Anwalt beauftragt und der Käufer auch den Auftrag erteilt für den Kaufvertrag beziehungsweise den Notartermin, die Kaufurkunde. Das bestimmt in der Regel immer der Käufer, ja, weil er zahlt schlussendlich auch dafür. Aber es gibt genug Verkäufer, die sagen, ja, okay, das mag ja sein, aber ich lasse trotzdem meinen Anwalt drüber gucken, zahle das auch gerne.
Das ist ja sein gutes Recht, würde ich auch machen.
Oder sogar, dass zum Notartermin beide Anwaltsparteien dazukommen. Wir haben auch Fälle, und das ist keine Seltenheit, wo der Verkäufer sagt, Mensch, ich schließe mich jetzt dem Anwalt an, ja, auch wenn er jetzt die Käuferseite vertritt, aber es wird kein Anwalt, ich sag mal, insoweit Schindluder betreiben, dass er irgendetwas formuliert oder sagt, was schadhaft für eines der Parteien sein könnte. Also rechtlich wirklich schadhaft, ja. Das haben wir genauso. Aber es gibt auch Notartermine. Da ist dann, wenn ich an Eigentümergemeinschaften denke, wie viele Vertreter denn da plötzlich auftauchen. Oder wenn Grundschulden noch drauf sind, dann kommt die Bank mit zum Notar, ja. Also das sind alles, es gibt ganz entspannte Termine, da ist man in einer kleinen, schnuckligen Runde und dann gibt's aber auch Runden, da müssen Stühle dazugeholt werden. Ja, oder man hat wirklich schon im wahrsten Sinne des Wortes fast eine Stehparty, weil es so viele Parteien sind, ja, oder Personen, die involviert sind, sagen wir es mal so. Ist in Deutschland ja auch.
Ja, natürlich, in Deutschland kann es auch sein, dass wir viele Stühle dazu holen müssen. Aber trotzdem unterscheidet sich es doch schon ein Stück weit doch von Deutschland, weil wir ja halt von vornherein mit einem Anwalt arbeiten. Eben hattest du den Begriff Optionsvertrag. Kannst du uns dazu nochmal was sagen? Wir sind jetzt zwar schon ein Stückchen gesprungen zum Notar.
Genau, wir hatten beim letzten Beitrag ja auch angerissen. Der Optionsvertrag ist hier, der ist auch da vielleicht mal zur Klarstellung, der ist jetzt nicht verpflichtend. Ja, wir haben Notartermine, wenn zum Beispiel ganz kurzfristig gemacht wird, dann wird sofort der Vertrag erstellt. Der Notar bekommt die entsprechenden Rahmendaten zur Verfügung gestellt, nichts anderes wie aus dem Optionsvertrag. Dann wird sofort der Termin vereinbart. Ja, das Thema Optionsvertrag ist im Prinzip vorgeschaltet, weil die Zeiten von der Zusage bis zum eigentlichen Notartermin, die können auch mal gerne mehrere Monate mehrere Monate ins Land vergehen. Ja, und um diese Zeit für beide Parteien abzusichern, sowohl für den Verkäufer wie auch für den Käufer, wird der sogenannte Optionsvertrag wie eine Art Reservierung. Aber schon mit einem entsprechenden Strafpassus drin, ja. Das heißt, wenn einer der Parteien
sich nicht dran hält,
dann sind die berühmt-berüchtigten 10% weg und für den Verkäufer fallen dann nochmal 10% zusätzlich an. Also das muss man einfach wissen.
Also eine Verbindlichkeit. Genau. Eine Verbindlichkeit im Vorfeld, dass der Eigentümer nicht sagen kann, oh, ich habe noch einen besseren Käufer gefunden, mach du mal. Und der Käufer kann aber nicht sagen, nee, ich habe es mir jetzt ganz anders überlegt, dass dieser Notartermin, den wir ja eben besprochen haben, auch entsprechend safe ist.
Genau. Und das oft hört man dann oder man hört hier und da schon mal und sagt, Mensch, jetzt fühle ich mich aber dann doch vielleicht überrumpelt, wenn ich hier im Vorfeld, bevor der Notartermin eigentlich zum Tragen kommt, da noch eine Option unterschreiben muss. Das ist nicht so. Es ist ja nicht so, dass wir nach der Besichtigung Händchen halten zum Notar, zum Anwalt laufen und dann sagen, so, jetzt musst du hier eine Option unterschreiben. Man macht höchstens vielleicht sogar noch eine Reservierung für den Käufer, dass er da eine gewisse Sicherheit hat. Aber auch der Optionsvertrag kann schon unter Umständen mehrere Tage oder auch mal vielleicht 1-2 Wochen in Anspruch nehmen, je nachdem, wie jetzt gerade der Anwalt Zeit hat und wie intensiv die Prüfung, die Vorprüfung ist, ja. Das heißt, in dem Moment, wo der Optionsvertrag wirklich von beiden Seiten gegengezeichnet wird, ja, dann sollten auch beiden Parteien ganz klar sein, auf was sie sich da einlassen. Ja, Käufer sagt, jawohl, ich will, mir ist das vollkommen bewusst, es ist nicht aus einer urlaubsähnlichen Stimmung heraus entstanden, ja. Und der Verkäufer ist sich dem genauso bewusst, dass wenn dann der Tag X kommt, dann ist der die Immobilie los. So einfach. Ja, und das
so
ist ja
einfach
sein
ist das.
Wunsch. Ja, das war ja auch dann ursprünglich mal sein Wunsch. Trotzdem immer wieder, auch das erleben wir immer häufig oder sehr häufig, dass dann am Tag des Notars auf der einen Seite Tränen fließen, aber auch auf der anderen Seite Tränen. Beim einen sind es so der Wehmut, die Immobilie jetzt loslassen zu müssen. Ja, und beim anderen sind es oft dann die Freudentränen, ja. Jetzt
das haben wir aber in Deutschland auch, muss ich
das
sagen.
Das haben wir noch, genau.
Das ist
genau.
Immer ein emotionaler Moment. Es verbirgen sich, das wissen wir ja, haben wir beide auch schon genug immer wieder von uns gegeben, dass das Ganze ein sehr, sehr emotionaler Prozess ist. Das ist ja ein genau. Schritt. Also eine Immobilie kaufen oder verkaufen ist ja nicht so ein Allertage-Werk. Jetzt, wenn wir von der Emotion weggehen, waren wir beim Notar und jetzt kommt der große Unterschied zu Deutschland. In dem Moment habe ich gelernt, wenn der Notarvertrag unterschrieben ist, dann gibt es auch sofort den Schlüssel. Und das haben wir in Deutschland nun ganz und gar nicht.
Genau, das ist natürlich eines der ganz gravierenden Unterschiede. Aber trotzdem würde ich gerne, die Zeit muss einfach sein, ein paar Dinge, die wir natürlich in Deutschland auch kennen, aber wo wir hier wirklich drauf achten müssen, welche Unterlagen sind denn überhaupt nötig? Ja, da sollten wir wenigstens die 1-3 Minuten nochmal drauf eingehen.
Ja, auf jeden Fall gerne.
Die Zeit haben, ja. Das selbstredend ich in Deutschland mich genauso ausweisen muss wie im Ausland. Das heißt, ein gültiger Reise- oder Personalausweis ist zwingend erforderlich. Dann haben wir gerade oft ist das Thema NIE-Nummer, ja. Diese spanische Steuernummer, das ist ja für viele immer so ein fremder Akt, die man nicht kennt jetzt in Deutschland. Das heißt, hier ist immer zwingend die NIE-Nummer-Voraussetzung. Die muss im Vorfeld beantragt werden. Das kann in Spitzenzeiten wirklich mehrere Monate dauern. Im Moment
brauche ich diese NIE-Nummer vor dem Notartermin dann?
Jein. Sie ist zwingend notwendig, um den Kauf überhaupt abzuschließen. Aufgrund der Tatsache, dass wir in den letzten gut 2 Jahren doch viele Engpässe haben bei der Beantragung der NIE-Nummer, dass es eben Monate dauern kann, ja, hat man sich dazu entschlossen, dass es die Beantragung, der Nachweis der Beantragung erstmal reicht, um die Urkunde dann auch unterschreiben zu können. Die wird dann im Nachhinein, also sie wird nachgereicht, ja? Aber sie ist zwingend als Antrag, sie muss beantragt sein und muss vorgelegt werden. Aber das ist wirklich nur im Notfall sollte man das tun. Idealerweise, wer sich mit dem Thema Immobilienkauf beschäftigt, ja, auf Mallorca, sollte grundsätzlich, bevor er überhaupt konkret wird, soll er sich die NIE-Nummer beantragen. Ja, weil die NIE-Nummer brauchst du diese berühmte Steuernummer.
Wie beantragt der das, wenn er jetzt noch gar keinen Plan hat für, wo mache ich das?
Man kann die direkt, aber dann fangen bei den meisten dann doch die Sprachbarrieren an, ja. Man kann sie bei einer Gesteria, haben wir auch mal drüber gesprochen im ersten Beitrag, was ist das? Das ist so die erweiterte Steuerberatung, die machen alles, ja, also von Ummeldungen bis Sonstiges. Man kann die auch beim Anwalt machen. Es gibt aber auch Menschen, die haben sich darauf spezialisiert, die machen ausschließlich so etwas. Ja. Man kann die aber auch bei der Botschaft in Deutschland beantragen.
Ah, ja. Okay.
Also das ist sowohl als möglich. Und deswegen auch hier immer, wenn wir den ersten Kontakt haben, dass ein Kunde sich bei uns oder ein Interessent sich bei uns meldet, ist in den ersten Minuten, in den ersten Sätzen fragen wir immer sofort, haben Sie bereits eine NIE-Nummer oder ist die beantragt? Und dann gibt's nach wie vor Leute, die kennen das Thema nicht, ja, weil es ist ja nicht, warum sollte ich das kennen? Ja,
klar.
Muss ich nicht kennen, wenn ich in Deutschland bin oder im Ausland, hat mit Mallorca zu tun. Aber es ist mittlerweile schon sehr verbreitet. Dann weisen wir schon darauf hin oder sind auch behilflich im Netzwerk, dass wir sagen, Mensch, wir können da behilflich sein, wir haben entsprechende Menschen.
Also ihr könnt als Makler auch sagen, wir begleiten diese Veranstaltung.
Ja, natürlich. Das ist alles überhaupt kein Problem. Also die muss auch von beiden, ich spreche jetzt einfach immer mal Käufer und Verkäufer, ja, also klar, jeder muss sich ausweisen, jeder braucht die spanische NIE-Nummer, ja. Dann braucht der Käufer eine spanische Bankverbindung, ja. Die sollte er auch im Vorfeld schon beantragen. Also auch mal zur Bank gehen. Auch da sind wir natürlich behilflich. Wir gehen im Zweifel auch mit, ja, wenn es dann auch um Sprachbarrieren geht. Ganz wichtig. Es gibt nach wie vor, und das haben wir mittlerweile auch häufig, Käufer, die auch im Ausland finanzieren, ja. Auch das ist ein Thema, wo wir natürlich dann behilflich sind, entweder, dass wir übers eigene Netzwerk, wir haben ja innerhalb auch unseres Unternehmens Falk Financial, dass wir das Thema mit anbieten, was immer nicht ganz so einfach ist, weil es gibt ganz, ganz wenige Banken in Deutschland, die überhaupt eine Mallorca-Immobilie zur Absicherung akzeptieren und dann auch finanzieren. Klar, wenn genug Bonität da ist, wenn genug Sicherheit da ist, dann gibt's auch die ganz normale Hausbank, die wird's dann auch machen. Aber in der Regel begleiten wir das dann auch mit. Ja, dann braucht man auf jeden Fall zum Termin, muss der Überweisungsnachweis beziehungsweise eine Bankbestätigung vorgelegt werden, dass die Kaufpreiszahlung beziehungsweise die Anzahlung geflossen ist, auch wenn das auf dem zum Beispiel Notar-Anderkonto eingegangen ist. Trotzdem möchte der Notar den Nachweis der Bank haben, von welchem Konto das überwiesen worden ist.
Auf welches Konto überweise ich? Auf ein Notarkonto oder?
Das ist jetzt auch wieder, auch da
haben wir Unterschiede.
Ja, wir empfehlen grundsätzlich immer mit einem Notar-Anderkonto zu arbeiten. Das ist in Deutschland ja auch ein gängiges Thema. Ja,
aber nicht mehr so häufig gemacht in Deutschland. Waren wir früher mehr in diesem Bereich jetzt? Läuft es anders, aber wir reden ja jetzt über die Insel, über Mallorca, brauchen wir
ja,
jetzt
auch hier,
nicht sagen, wie es in Deutschland
so,
ist.
Ja, auch hier gibt es immer wieder Notare, die sich damit schwer tun oder Anwälte, weil verursacht dann Arbeit, weniger
ja, mit den Kosten. Ja, ist auch teuer, sagen sie dann.
Ja, die setzen die aber gnadenlos in Rechnung. Also das ist nicht das Thema. Das ist das Thema vielleicht beim Käufer, ja, aber nicht beim Anwalt oder beim Notar. Aber manche drücken sich davor. Aber grundsätzlich empfehlen wir das immer, so zu arbeiten. Hast du es mit spanischen Verkäufern zu tun? Denen ist das nicht ganz so geläufig. Die möchten das Geld immer gerne aufs private Konto. Ja. So. Und das ist, was wir nicht unbedingt favorisieren. Ja. Weil egal was passiert, wenn der Deal jetzt doch platzen sollte, läufst du als Käufer immer dem Geld hinterher. Bis hin, ja, nie mehr gesehen. Also, es kann alles passieren. Und deswegen eine super saubere Geschichte ist, ein Notar-Anderkonto oder auch ein Anwalt, der es dann begleitet.
Also der begleitende Anwalt, der könnte das ja dann auch übernehmen.
Der könnte genauso machen, ja. Ich kenne persönlich sogar Makler, die es machen. Ja, das rate ich genauso von ab. Das würde ich überhaupt nicht empfehlen.
Ich auch nicht, Gottes Willen.
Sondern immer eine neutrale Stelle, Institution, wie nun mal eben Notar oder auch Anwalt. Ja, also das sollte auf jeden Fall gemacht werden. Aber das hat ja jetzt nichts mit den Unterlagen zu tun. Das ist so eine Vorfeldgeschichte.
Aber gehört ja irgendwo mit rein. Unterlagen sind ja am Ende auch das Geld. Keine unwesentliche.
So ist es. Und natürlich, in persona sollte er selber dann beim Notartermin sein oder die Käufer. Im Zweifel eben dann eine Vertretung. Das könnte jetzt wiederum der Anwalt sein.
Mit Vollmacht dann?
Mit Vollmacht. Ja, das ist Vollmachtsgeschichte. Haben wir jetzt aktuell gehabt, ganz entspannt. Also das ist, der Anwalt vertritt den Käufer oder den Verkäufer und macht nichts anderes, was der Käufer oder Verkäufer auch tun würde.
Funktioniert ja. Dann auch.
Also da gibt's gar keine zweite Meinung zu. Ne?
Also fassen wir nochmal die Unterlagen zusammen.
Ja, wir sind noch beim Käufer.
Steuern, Personalausweis, Reisepass, Bankkonto auf Mallorca. Und was hatten wir noch?
Den Überweisungsnachweis.
Geld ja. ist entweder auf dem Notar Underkonto beim Anwalt. Letztendlich wäre das die Empfehlung dazu.
Genau. Und wenn es dann, wenn es eine finanzierte Immobilie ist, muss er natürlich auch die Finanzierungsunterlagen mitbringen, dass hier auch alles gesaved ist. Das ist jetzt der Käufer. Beim Verkäufer ist es ein bisschen mehr, was aber im Vorfeld schon entweder durch uns, durch den Makler, beziehungsweise durch den Anwalt beauftragt. Ja, das ist oben das Gleiche. Das ist der Reise- oder Personalausweis. Das ist die spanische Nullnummer, ja, oder eben die die Residencia. Das ist das, wenn du hier tatsächlich lebst, ja. Das brauchst du. Du brauchst die originale Eigentumsurkunde. Das ist in Spanien die Escritura, ja. Das ist ganz wichtig, dass das Original vorgelegt wird. Ein aktueller Grundbuchauszug. Der wird in der Regel vom Notar besorgt, ja. Die ziehen den sogar ein paar Stunden vorher, ja, damit er wirklich aktuell ist und gar nicht
noch in Deutschland auch
passieren kann, ja.
Digital machen die das in Deutschland.
Genau. Auch, ne? Ganz, ganz wichtig ist das Energiezertifikat. Das ist mittlerweile auch gesetzlich vorgeschrieben, ja. Dann da haben wir auch die ein oder andere Minute drüber verweilt. Die berüchtigte Wohnbarkeitsbescheinigung.
Cedula.
De habilidad, ja, also kurz vorm die Cedula, ganz wichtig. Der Katasterauszug, ja. Das sind aber alles Sachen, die, wie gesagt, durch entweder Anwalt, Notar oder auch durch uns, durch den Makler beziehungsweise im Vorfeld besorgt werden. Dann ganz wichtig, ohne den tut sich gar nichts, Quittungen beziehungsweise Nachweise, dass alle Steuern und Gebühren bezahlt sind, ja.
Steuerliche Unbedenklichkeit ist das auch.
Genau, dann die Grundsteuer, Müllabfuhr, Gemeinschaftskosten, dass da keine Rückstände. Das ist aber alles reine Formsache. Man schreibt den Energieversorger an, lässt sich das bestätigen oder den Nachweis, dass der letzte Auszug über ein Konto bezahlt worden ist, auch gut. Und man lässt sich von der Hausverwaltung, ja, wenn es um eine Ferienimmobilie sich handelt, wo eine Hausverwaltung da ist, bestätigen, dass keine Rückstände zu den Gemeinschaftskosten entstehen, offen sind. Ja, so, dann die Hypothekenlöschungsunterlagen, ja, die müssen genauso gut, wenn die Hypothek drauf ist, dann muss die Bank das ebenfalls bestätigen, beziehungsweise die Unterlagen vorlegen, weil der Notar dann entsprechend an die zuständige Bank am Tag des Notars die Dinge überweist. Wir kommen ja gleich zu einem der gravierendsten Unterschiede, ja.
Da hatte ich ja vorher schon mal angesetzt, aber wir haben jetzt die Dokumente nochmal auch beim Verkäufer komplett oder fehlt noch was?
Nee, wir haben noch die Bankverbindung auch. Ja, muss ja irgendwo das Geld fließen. Für beide Parteien gilt natürlich, wenn sie sich vertreten lassen, entsprechende Vollmachten. Was auch, aber das kann normalerweise, wenn die Prozesse wirklich sauber abgearbeitet werden, ja. Deswegen weise ich nochmal auf den Immobilienratgeber, den ich dieses Jahr rausgebracht habe, nochmal darauf hin. Dort sind die Dinge alle auch verschriftet. Aber das Einfachste, wo man vielleicht manchmal gar nicht dran denkt, das ist ein Dolmetscher, ja. Es ist nicht klar und es ist nicht verpflichtet, dass hier der Notar in Deutsch oder in Englisch die Urkunde vorliest, ja, oder Kommunikation übernimmt, ja. Das ist ganz, gibt's in Deutschland auch nicht, ja. Das heißt, auch da denkt man manchmal nicht dran. Und dann steht man da und dann, oh, jetzt verstehe ich
kein Wort. Diese Dolmetscher, die gibt's ja, die sind ja auch oft da zugange, die kosten dann auch nochmal extra.
Wenn man einen klassischen Dolmetscher zur Verfügung stellt, ja, oder haben möchte, ich sag's jetzt mal so, haben möchte, man kann genauso gut jetzt in unseren Fällen, ja, bei uns sind fast alle dreisprachig unterwegs, ja. Wenn man jetzt sagt, okay, da habe ich vielleicht ein Problem mit, dass der Makler irgendwo übersetzt, ja, dann kann ich das auch umgehen, indem ich den Anwalt vielleicht bitte. Ja, also auch unser Haus- und Hofanwalt oder unsere Anwälte, die wir empfehlen, wir haben ja nicht nur einen, die sind grundsätzlich dreisprachig unterwegs.
Können gleichzeitig diese Funktion mit übernehmen, ne?
Könnten das übernehmen, ja. Oder die stellen dann wiederum einen kostenpflichtig. Eben hatte ich gesagt, eingangs der Entwurf. Also der Entwurf kann, er ist nicht automatisiert, dass der Notar grundsätzlich den Entwurf vorher zur Verfügung stellt. Den wird der Anwalt, im Zweifel wir, anfordern, sodass beide Parteien den wirklich sorgfältig im Vorfeld prüfen könnten, wenn sie das dann möchten. Ja. Kurz und knapp jetzt genannt, Käufer, Pass, NIE-Nummer, Bank und Geldnachweis. Ja. Und Käufer, genau das Gleiche, Pass, NIE, die Escritura, die Cedula, das ist wichtig, das Energiezertifikat und Nachweis über bezahlt.
Versorgerkosten.
Genau, Versorgerkosten. Ja. Das ist, ich sag mal, das, was ich an Unterlagen benötige. Und jetzt kommt wirklich dieser Klassiker, ja, den ihr in Deutschland eben nicht kennt. Am Tag des Notars müssen alle Kosten beglichen werden. Ja. Das heißt, das übernimmt dann in der Regel der Notar, der an den Einzelnen, der zahlt, ich sag mal, an den Verkäufer, der zahlt, wenn eine Grundschuld drauf ist, an die Bank, der hält 3% im Auftrag des Käufers 3% Gewinnsteuer ab, ja.
Wer hält von herein?
Genau, die müssen innerhalb von 30 Tagen bezahlt sein, da gibt's dann auch einen Nachweis drüber. Aber auch wir, ja, und das ist ja auch immer so ein spannendes Thema, auch wir werden am Tag des Notars bezahlt, ja. Das heißt, hier läuft keiner irgendwo hinterher. Es ist eine super saubere Geschichte für alle Beteiligten. Und du bekommst als Käufer den Schlüssel. Das heißt, formal bist du Eigentümer der Immobilie. Ja,
und sofort nach Unterschrift genau, liegt der Schlüssel schon quasi auf dem Tisch.
Genau. Und in der Regel fahren wir im Vorfeld, machen wir eine sogenannte kurze Übergabe. Ja, entweder am Tag des Notars vorher oder an dem Morgen noch, ja. Meistens ist es so, dass nach Notar wirklich die Käufer in die Immobilie fahren. Wir begleiten das Ganze in der Regel mit, stoßen dann auch gemeinsam nochmal an.
Das ist ja dann auch ein schöner Moment,
ja,
für eure Arbeit. Das macht man ja auch sehr gerne.
Ganz klar. Oft wird dann auch der Verkäufer dazu noch eingeladen, ja. Und dann ist es nochmal eine sehr ungezwungene Atmosphäre. Man tauscht sich dann nochmal aus. Ja, das ist so der krönende Abschluss für alle Parteien, ja. Also sogar, dass der Anwalt mit dazu kommt, ne? Weil er ist ja irgendwo Bestandteil des Ganzen. Und ja. Wenn wirklich diese finale Unterschrift geleistet worden ist, dann fällt auch, man hört dann so den berüchtigten Stein manchmal fallen, ja, der dann so ein bisschen auf dem Herzen oder auf der Schulter lastet. Es ist jetzt geschafft. Sowohl hüben wie drüben. Also das ist immer das gleiche
Thema. Es ist ja auch ein sehr schöner Moment auf einem doch bemerkenswerten Weg, den wir ja jetzt auch in den 3 Folgen beschrieben haben. Und dann, wenn ihr dann diese Übergabe oder nochmal, ich sag mal, diesen Moment erlebt, dass ihr nach dem Notartermin in die Immobilie geht, wer auch immer mitkommt, dann haben wir ja das geschafft mit unserem Thema. Dann ist der Immobilienkauf auf Mallorca ein Traum geworden.
So ist es. Wenn wir das wirklich mal jetzt so, diese Chronologie, dieser Albtraum, den wir auch kurz angerissen haben, aber es sollte natürlich mit dem Traum enden und nicht mit dem Albtraum. Das ist einfach so. Ja, das ist auch unser Job. Da haben wir auch eine gewisse Verantwortung zu übernehmen, dass das alles von A bis Z vernünftig die Prozesse durchlaufen werden. Und dann wird es auch nachher der Traum. Aber auch da ist es ja nicht zu Ende. Ja, zumindest mal nicht für uns, wenn der Käufer das möchte, sondern dann kommt dieser berühmt-berüchtigte After Sales, wie man so schön neudeutsch sagt, Spiel, dass ja dann doch sehr häufig der Käufer überfordert ist. Ja, weil egal, ob du eine Neubauimmobilie kaufst oder eine Bestandsimmobilie, die mega gut im Schuss ist, oder eine sanierungsbedürftige Immobilie. Du hast vom ersten Tag an irgendwelche Dinge, die du immer wieder berücksichtigen musst und die dir immer wieder widerfahren werden. Ja, ob es mal die Verstopfung ist, ob es mal das Stromthema ist, ob.
Da kann man dann auch als Käufer sehr froh sein, dass man euch noch hat als Ansprechpartner, machen wir in Deutschland auch so. Es gibt immer danach noch irgendwelche Punkte. Absolut. Und dann mit eurer Stärke und eurem Netzwerk vor Ort könnt ihr dann, das ist das Besondere, noch helfen und nicht sagen, am Notartag hat es das Geld gegeben, Schuss aus AD. Das ist auch insgesamt nicht unser Stil bei Falk.
Nein,
kann
nein,
ich einfach
nein,
so sagen.
Muss ich ganz klar unterstreichen. Das ist eines der vielleicht für den Käufer wichtigsten Dinge überhaupt, wenn es dann alles geschafft ist. Was passiert danach? Und danach sind eben viele Dinge, ja. Das sind banale Geschichten, wirklich total banale Dinge. Ja, uns, wir müssen, ich sag mal, einen Föhn kaufen, ja. Das ist jetzt so das Simpelste überhaupt. Wir brauchen dringend einen Föhn, den haben wir vergessen. Wo mache ich das am besten, ja? So, ich kann ins Kaufhaus gehen, also in den Supermarkt, klar. Und das ist einfach, wo wir dann wirklich dann auch zur Verfügung stehen und sagen, Mensch, wir machen sogar Listen, gerade in der, aus der Umgebung heraus. Das ist auch der Anspruch, den sollte normalerweise auch jeder Makler haben, dass man gerade in der Region, wo man verkauft, wo man auch heimisch ist, so eine Art Liste erstellt mit den wichtigsten, ob das jetzt Notfallnummern sind, auch das kann ja passieren, ja. Irgendwann, ob das Polizei ist, ob das Ärzte sind, Krankenhaus ist, mithin zu Supermärkten, Baumärkten oder auch vielleicht mal das ein oder andere Restaurant zu empfehlen oder mal den netten Abend, ja. Solche Geschichten, die machen wir schon, weil wir wissen ja selber, wir haben ja auch mal angefangen hier. Ja, es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier geboren sind, sondern die meisten, zumindest mal der Kollegen, ja, und ich selbst eingeschlossen, kommen jetzt nicht von Mallorca direkt, sondern aus Deutschland. Und wir haben irgendwann mal mit der Stunde Null angefangen und waren auch dann dankbar, wenn dann irgendwelche Menschen da waren und sagen, Mensch, wenn du das einkaufen musst oder wenn du das brauchst, dann fahr doch dahin, dahin oder dahin. Dass man im Laufe der Zeit seine eigenen Erfahrungen macht, da brauchen wir auch nicht drüber zu sprechen. Eine Empfehlung ist eine Empfehlung und die ist meistens sehr subjektiv. Ja, auch das muss man ja an der Stelle mal sagen. Hier entstehen dann auch mega Freundschaften. Das ist, habt ihr in Deutschland, ist das genau das. Ich kenne es ja aus Deutschland auch noch, ja. Auch da entstehen ja Freundschaften, wo man vorher gar nicht dran denkt, weil man hat das einfach in der Regel immer mit netten Menschen zu tun. Und nette Menschen um sich zu haben, sollte eines der Ziele sein im Leben, ja. Dass man sich wirklich nur mit netten Menschen umgeben kann, wenn man die Möglichkeit hat.
Also, mein lieber Herbert, wir haben, glaube ich, sehr viel Wissen vermittelt, auch ein paar Emotionen, ein paar Gedanken am Rande beim Kauf. Wir sind am Ende schon in unserer Folge. Die Leitung hat da und dort es durchgehalten. Wir werden schauen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Schicke liebe, liebe Grüße auf die Insel. Und ich denke, wir sehen uns bald mal auch live.
Ja, bei unserem, vielleicht auch das können wir jetzt schon, oder wird's,
da haben wir es noch nicht, aber wir haben eine nette Veranstaltung bei Falk, also immer mal gucken, was Falk alles so auf die Beine bringt.
Genau. Ja, und ich darf mich auch an der Stelle wirklich bedanken für die drei mega tollen Podcasts der letzten Wochen. Es hat mega viel Spaß gemacht und wir haben ja schon drüber gesprochen, dass wir das Ganze vielleicht erweitern, um, sage ich mal, jetzt mal weg vom eigentlichen Immobilienkauf, ja. Aber auch da lohnt es sich mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle nochmal nachzuhaken oder tiefer reinzugehen. Aber die Insel besteht ja auch nach dem Kauf, ja. Und da ist es vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, vielleicht mal die Regionen zu präsentieren, ja, dass wir mal über Falk verschiedene Regionen präsentieren mit den ganzen vielleicht Vor- und Nachteilen oder Stärken und Schwächen, die jede Region hat.
Mich würde dann auch noch interessieren, nicht nur die Regionen, sondern wie nehmen die Mallorquinen die Deutschen an? Es gibt einen Unterschied zu den Touristen, zwischen denen, die quasi auswandern. Also das sind so Ausblicke, da denken wir drüber nach und vielleicht gibt es dann noch eine Folge. Genau. Ganz, ganz lieben Dank. Ich sage tschüss und winke, winke. Alles Gute.
Ebenfalls.
Bleib gesund und grüß die Kollegen.
Dankeschön. Tschüss. Bis dann.
Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
Danke, dass Sie heute bei Immobilien auf der Tonspur dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, gefällt mir drücken und mit Menschen teilen, die sich für Immobilien und spannende Einblicke in den Markt interessieren, ob auf Mallorca oder anderswo. Und falls Sie einmal eine Maklerin oder einen Makler brauchen, das ist unser Job, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei Falk Immobilien. Bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich. Ihre Elvira Diebold, Immobilienmaklerin mit Herz und Kante. Dankeschön.